Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, grüß dich, hallo.
Woran hast du gerade gearbeitet, als dieser erste Lockdown kam?
Ja, da habe ich in Heidelberg versucht, den Kirschgarten von Tschechow zu inszenieren und musste dann 2 Wochen vor der Premiere abbrechen. So, ne? Ja, also das war das. Dann habe ich noch beim Otto Walkes-Film mitgespielt, beim Catweasel, der jetzt ins Kino gekommen ist. Und da musste auch der Dreh unterbrochen werden, ging dann aber im Juli weiter. Und ich hatte sowieso gar nicht so viel Angebote dafür das Jahr und war deswegen erstmal gar nicht so traurig irgendwie. Ich habe dann sehr viel Zeit auf dem Land verbracht, was total schön war, fast ein halbes Jahr. Und dann kam eben der Beckenrand-Sheriff mit Markus H. Rosenmüller und ich habe weiter geplant so fürs Theater und so, weil immer alle ja gehofft haben, dass die Theater auch wieder aufmachen und so. Und habe dann auch gearbeitet am Theater, Inszenierungen gemacht, die aber alle noch keine Premiere hatten. Ne?
Das heißt aber auch, du hattest, wie zum Beispiel viele deiner Kollegen, gar nicht so diese Schockstarre, wo du gesagt hast, oh Gott, was ist das denn jetzt? Wie geht das jetzt weiter?
Nee, die hatte ich nicht. Ich habe natürlich auch gleich so geguckt, so aufs Konto geschielt, schaffen wir das irgendwie, wenn jetzt gar nichts mehr kommt und so, weil wir haben ja diese Situation zum ersten Mal erlebt, bis ich dann natürlich auch verstanden habe, die ganzen Streaming-Dienste, die brauchen ja auch ständig Nachschub und die Fernsehsender und so. Also das wird schon, also gerade die Schauspieler, die beim Film arbeiten, die werden schon auch zu tun haben immer, ne? Und da bin ich ja in einer sehr luxuriösen Lage, dass ich immer mal wieder ganz schöne Angebote bekomme und so. Viel schwieriger und schlimmer ist es für die freien Schauspieler, die nur am Theater arbeiten, ne? Die beim Film leider keiner kennt, obwohl sie auch alle sehr gut sind. Und für die tut es mir halt sehr leid. Ich versuche auch immer Leute mit ans Theater zu nehmen, die freischaffend sind, aber leider ist dieser soziale Gedanke bei wenigen Theatern so ausgeprägt, dass die auch sagen, wir nehmen jetzt auch mal freie Leute dazu, um denen zu helfen. Das ist schwierig.
Lass uns mal so ein bisschen zurückgehen, auch in deinem Leben. Davon kennt man eigentlich relativ wenig. Wann bist du denn so das erste Mal für dich auf die Idee gekommen, tatsächlich Schauspielerei interessiert dich? War das schon als Kind so der Klassiker Schultheater oder überhaupt nicht?
Na, so ähnlich. Nee, im Ferien. Ich war bei mir war es nicht in der Schule, sondern in den Ferien. Also das zeichnet auch sehr meinen Charakter irgendwie eigentlich, dass ich in den Ferien habe ich es entdeckt, nicht in der Schule. So, obwohl ich auch ein ganz guter Schüler eigentlich so war, aber das war ja in der DDR so, dass im Ferienlager auch immer so Freizeitangebote da waren, ne? Also überhaupt Ferienlager ist ja eine tolle Erfindung einfach. Und da gab es immer Freizeitangebote auch. Man musste sich dann für irgendwas oder konnte sich für irgendwas entscheiden. Oder man musste, ich weiß nicht mehr, ich habe dann noch bei der Theatergruppe mitgemacht. Und habe dann in dem Stück über den vom Jungen, der sich nicht waschen wollte oder sowas, mit 9 Jahren habe ich dann die Hauptrolle spielen dürfen. Keine Ahnung warum. Und dann kam ich wieder aus dem Ferienlager und habe zu meiner Mama gesagt, Mama, ich möchte gern Schauspieler werden, das gefällt mir. Und dann hat die mich mitgenommen, hat die mich in das Haus der jungen Pioniere, so hieß das, German Titov, das war ein sowjetischer Astronaut, glaube ich, hat sie mich mitgenommen und hat mich da hingebracht zur Sprechergruppe. Und dann habe ich da ein Gedicht aufgesagt und dann haben die gesagt, den nehmen wir hier. Und dann bin ich da einmal die Woche hingegangen, bis ich so in die Pubertät kam und dann wollte ich nicht mehr. Dann war mir das alles unangenehm und peinlich, dann wollte ich nicht mehr Schauspieler werden. Aber als ich dann später als Bühnentechniker wieder am Theater gearbeitet habe, da kam der Wunsch dann wieder hoch. Da wollte ich selber da auf der Bühne stehen und auch den Applaus kriegen.
Und dann hast du tatsächlich dich ja an der Ernst Busch beworben und bist du da auch sofort gleich genommen worden? Ich meine, viele müssen sich ja da mehrfach bewerben.
Ja, ich bin genommen worden, gleich. Ja.
Cool. Und weißt du noch, womit du da vorgesprochen hast?
Ja, das weiß ich noch. Ich habe einmal den Franz Mohr vorgesprochen aus den Räubern von Friedrich Schiller und von Tschechow, den Heiratsantrag.
Bei dir hat man immer so das Gefühl, du schüttelst so alles aus dem Ärmel. War das damals auch so oder hattest du mal so einen Hauch von Lampenfieber oder warst aufgeregt?
Ich habe immer Lampenfieber, ich bin immer auch aufgeregt. Also Lampenfieber finde ich essentiell wichtig so für unseren Beruf. Die Frage ist nur, wie man so damit umgeht, ne? Sobald ich rausgehe auf die Bühne, dann ist das auch weg oder das trägt einen dann so, ne? Man erzeugt ja doch wahnsinnig viel Adrenalin. Ja. Also ich jedenfalls. Ich verstehe auch gar nicht, wieso manche meiner Kollegen so viel Drogen brauchen. Ich brauche das nicht, ich produziere die einfach selber. So.
Ja, und der Rest ist ja eigentlich Geschichte. Du warst Ensemblemitglied, Volksbühne Berlin, dann mal im Thalia-Theater in Hamburg.
Bei uns hieß es immer Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, ne? Das war auch wichtig, das war ein Statement, ja. Rosa-Luxemburg.
Und dann seit 2007 inszenierst du eben als Regisseur am Maxim-Gorki-Theater. Der Bayerische Filmpreis, Halt auf freier Strecke gab es einen deutschen Filmpreis. Was würdest du selber so als deinen beruflichen Durchbruch bezeichnen?
Wenn von Durchbruch die Rede ist, denke ich immer also an Durchbruch nach unten, also dass man irgendwo runterfällt. Das ist für mich ein Durchbruch. Also nach oben kann man ja nur so über ein Trampolin oder so hochschnellen irgendwie. Mhm. Und das ist mir zum Glück, bin ich eigentlich ganz froh darüber, dass mir das erspart geblieben ist, weil dadurch, dass ich die Leiter so Stufe für Stufe und Schritt für Schritt so hochklettern muss, gucke ich mir auch die Leute so genauer an, denen ich da begegne. Und es gibt ja einen schönen Spruch, ne, dass man auf dem Weg nach oben, auf dem Weg nach unten trifft man alle die wieder, die man auf dem Weg nach oben getroffen hat.
Richtig, und, man sieht sich immer zweimal im Leben.
Man sieht sie immer zweimal und so sollte man sich auch den Leuten so mit Respekt begegnen, damit einem dann selber auch wieder mit Respekt begegnet wird. Also insofern gibt es so einen Moment nicht, ne? Aber es gibt so vielleicht so Strecken oder Abschnitte so in meinem Leben, die besonders prägend und wichtig waren für mich. Und das waren natürlich die Jahre an der Volksbühne bei Frank Castorf und mit diesen tollen Schauspielkollegen so zusammen. Ne? Das war so, also das war eigentlich auch meine Schauspielschule, also die Ernst-Busch-Schule in allen Ehren. Aber da, also rein, was das Künstlerische betrifft, war das für mich nicht prägend und wichtig. Also das Körperliche, das Sprechen und so, das war alles wichtig und gut. Aber das zum Künstler sozusagen wurde ich echt erst an der Volksbühne.
Du warst ja auch im Prinzip zuerst echter, also Theaterschauspieler so aus vollem Herzen und dann kam eben Film und Fernsehen und den meisten natürlich, so der breiten Öffentlichkeit muss man sagen, Milan Pesche als Name kam natürlich ins Bewusstsein mit den Filmen durch Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Also ich muss ehrlich sagen, als ich dich da das erste Mal gesehen habe und ich kenne die alle, diese Filme, es war so großartig, auch ihr immer im Zusammenspiel und gerade mit Matthias verbindet dich ja auch eine ganz besondere Verbindung. Hm?
Also da bin ich Matthias auch extrem dankbar, ne? Weil das war gar nicht so einfach für ihn, das bei den Verleihern durchzusetzen, mit so einem merkwürdigen Typen da zusammen zu spielen, der auch noch älter ist als er und so. Aber Matthias ist ja auch ein großer Fan der Volksbühne gewesen und war ganz oft da und hatte eigentlich alles von mir gesehen und als wir uns das erste Mal begegnet sind am Set oder beziehungsweise er auch dafür gekämpft hat, auch dass ich da mit dabei sein kann, das war damals bei Das wilde Leben, der Film über Uschi Obermeier, da also hat er sich so, also nicht um mich gekümmert, aber der hat so sofort versucht, so einen Kontakt herzustellen und wollte auch unbedingt mit mir Kontakt haben und mit mir befreundet sein und das hat sich auch so weiter fortgesetzt, ne? Und er hat dann auch immer, als er selber angefangen hat, Filme zu machen, hat er immer versucht, mich da so mit reinzubringen und mit mir auch Zeit zu verbringen, ne? Weil wir eben befreundet sind. Und beim Till war es vor allem die Casterin, die Iris Baumüller, die mich da vorgeschlagen hat. Und dann hat der Till sich 10 Minuten, der kannte mich nur aus den Filmen von Matthias und war da eben nicht so, fand es nicht so passend.
Ach.
Hat sich dann, aber er hat sich dann halt auf freier Strecke angeguckt und hat nach den ersten 10 Minuten gesagt, ja, der ist super, den nehme ich auf jeden Fall. Und seitdem ist er auch treu und hat mich ja auch zweimal besetzt und also bin ich ihm auch sehr, sehr verbunden und auch sehr dankbar, ne?
Also ich habe wirklich immer auch das Gefühl, wenn du mit Matthias da auftrittst, ihr seid einfach ein Dreamteam. Das ist schon per se, wenn man euch sieht.
Das ist schön, das freut mich. Ja,
da hat man so das Gefühl, weißt du, die Wellenlänge stimmt, ihr müsst euch nur angucken und das Ding läuft. Also ich sag mal hier.
Ja, so ist es ja auch. Ne? Ja. Wir haben ja auch zusammen Theater gespielt, ne? Ich hab ihn dann damals auch an die Volksbühne so geholt oder ihm so vermittelt, so dann hat er bei Frank Castorf mal mitgespielt ein Stück und da haben wir auch super zusammen funktioniert das fehlt mir auch jetzt im Moment natürlich so, ich würde gerne wieder was mit Matthias machen, ich glaube ihm geht es ähnlich und also es wird auch wieder kommen, da bin ich mir sicher.
Also wenn ich alleine hier an Waterman rubbel die Katze, den Schlussmacher fahre, Vaterfreund. Ja. Also der Schlussmacher, wirklich, ich habe also eigentlich immer Tränen gelacht, weil ihr habt da Szenen drin. Die sind, also da frage ich mich zum Beispiel, reden wir mal kurz von eurer Bettszene, ja, wo ihr beide da im Bett liegt.
Wir hatten zwei.
Ja, ihr hattet sogar zwei, genau. Müsst ihr da nicht selber manchmal zusammenbrechen im Lachen?
Matthias vor allem. Der ist ja eine alte Lachwurzel. Also ich bin da viel professioneller.
Natürlich.
Aber Matthias lacht da auch gerne und viel und dann verzögert sich der Dreh auch schon mal ein bisschen. Ja, ja klar müssen wir da viel lachen, logisch. Also ja, man will ja jung und gesund bleiben, deswegen lacht man viel.
Ja, aber dann gibt es doch auch immer den Moment, immer wenn man dann an dieselbe Stelle wieder kommt, dann bricht man wieder, also so, wo man überhaupt nicht mehr kann. Das geht uns ja hier in Sendungen auch oft, also nicht oft, aber wenn es denn erstmal so weit ist, dann kriegst du irgendwie die Kurve auch gar nicht mehr, ne?
Ja. Das ist so. Das passiert, das sieht man dann zum Glück im Film nachher nicht mehr so, weil irgendein Schnipsel gibt es dann doch, der, wo man ernst geblieben ist und das kann man dann wieder schneiden und so. Und dann gibt es ja auch noch das Team und einen Kameramann, so, die dann irgendwann das nicht mehr lustig finden und da muss man sich ja doch irgendwie zusammenreißen, weil die Zeit flöten geht und so weiter. Kostet ja alles Geld.
Klar. Ja. Naja, und dann natürlich hier Til Schweiger, Klassentreffen, ist natürlich auch ein Knaller. Da habt ihr ja auch solche Szenen drin. Ja? Also alleine
Absolut.
Eine Geschichte, wo er da den Sargdeckel hochhebt und so. Also das sind so wirklich Dinger, wo ich mich frage, mein Gott, wie kriegt ihr das Ding über die Bühne? Ja, also.
Ja, das geht schon. Also beim Till lachen wir, da nicht so viel, aber der Till beschäftigt sich auch ganz viel so mit Kameraeinstellungen und so. Also der ist da so fast noch ein bisschen nerdiger so unterwegs, sage ich mal. Also der ist ja wirklich so ein, also der hat das ja erfunden, diese sozusagen dieses
alles in einem
Blockbuster-Kino als Autor mit und Regisseur und Hauptdarsteller, ne? Also in Deutschland sozusagen hat er das ja wie mit erfunden. Und das eben für ein breites Publikum. Das ist dann nochmal so ein bisschen anders, aber auch sehr amüsant und sehr schön auch.
Jetzt bist du ja gerade zu sehen in Catweasel, hast du gesagt, habt ihr letztes Jahr gedreht. Erzähl uns kurz was über den Film.
Ich habe nur sofort zugesagt, damals, als ich hörte, ja, kannst mit Otto drehen. Und natürlich, wie bei ganz vielen Leuten in meiner Generation und in anderen Generationen ja auch, ist ja Otto so ein Held der Kindheit auch. Ne? Ich konnte ja alles auswendig, Kleinhörner und Großhörner und so weiter. Wir wissen alle Bescheid.
Ja.
Und deswegen war das für mich so eine große Ehre, denn da mitmachen zu können. Und irgendwie, ja, ist ja dann wie eine Auszeichnung, Ritterschlag, irgendwie machst du beim Otto-Film mit und lernst dann Otto kennen und so. Das ist schon irgendwie ganz, ganz süß und schön gewesen und ich freue mich auf den Film. Das ist ja echt die Rolle für Otto eigentlich, das muss man echt sagen. Das ist so schön, ihn da drin zu sehen und ich muss auch sagen, wir haben ja so ein paar Szenen zusammen gehabt eben, paar Tage so und das war wirklich ganz so schön, so einen offenen, großherzigen, großzügigen Menschen kennenzulernen. Das ist ja nicht immer so bei so tollen Komikern, dass die auch so im Leben so komisch und großzügig sein können. Oftmals hört man ja so auch, also ich habe sie zum Glück, bin ihnen noch nicht begegnet, dass so Leute, die so komisch sind, oft so ganz totale Stiesel so im Privatleben sind und so Kontrollfreaks und so. Und das ist bei Otto überhaupt nicht der Fall. Also es ist ein entzückender Zeitgenosse, finde ich.
Ja, freuen wir uns drauf. Und dann bist du ja auch noch mit dem zweiten Film bei Je suis Carl, da spielst du ja auch mit.
Ja, genau, da spiele ich auch mit. Je suis Carl ist ein das ist der neue Film von Christian Schwocho und der beschäftigt sich eigentlich mit der neuen Rechten. Ne? Also das war sozusagen ein Reflex auf seinen... Der hat ja einen Film dieser NSU-Trilogie gemacht, ne, wo es um Beate Zschäpe und Mundlos, wie der dritte, habe ich jetzt vergessen, jedenfalls diese drei, die so mordend durch die Republik gezogen sind. Und davon hat er den Teil über die Täter gemacht, ne, also über diese drei Neonazis. Und das hat ihn und den Autor Thomas Wendrich nicht losgelassen und die wollten weiter darüber schreiben. Und es gibt ja diese identitären Bewegungen jetzt und so, es gibt die AfD, es gibt so viel, so einen großen Rechtsruck, nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa, in der ganzen Welt, Populisten gewinnen so an Macht und Einfluss und darüber erzählt der Film im Prinzip und ich spiele darin den Vater einer jungen Frau, die ihre halbe Familie verliert und also meine Figur eben auch und die in diese Sphäre dieser neuen Rechten reingerät, ohne das selber zu bemerken eigentlich so richtig. Bemerkt es erst, als es schon fast zu spät ist, so, ne? Also ein sehr, sehr aktueller, sehr aufwühlender Film. Ein Film, der sicherlich auch spalten wird, der eine starke Polemik in sich trägt, aber der ja, der unglaublich wichtig ist gerade, finde ich.
Was muss denn überhaupt eine Rolle haben, dass sie dich packt? Also wenn du das liest, wenn du das Drehbuch liest, sagst du, ja, will ich machen.
Ja, also das, irgendwas daran muss mich, also muss mich interessieren. Ich muss mich da irgendwie drin wiederfinden. Ne? Also ich wüsste nicht, warum ich Hitler spielen sollte zum Beispiel. Also ich würde mich überhaupt nicht reizen, null.
Aber oder ist das jemand, dann so ein Bauchgefühl? Also wenn du so ein Drehbuch kriegst und das so liest und so, ist das ein Bauchgefühl? Wo, also hier bei Kate Weasel hast du gesagt, Otto, klar. Das ist natürlich logisch. Aber sonst, was ist es? Nach welchen Kriterien gehst du da?
Es sind immer andere Kriterien oder so, ne? Also wenn meine finanzielle Situation gerade sehr prekär ist, dann ist die Gage natürlich auch wichtig. Aber zum Glück ist das in den allerseltensten Fällen der Fall. Ach, naja, es muss irgendwie, also ich muss da eine Intelligenz irgendwie spüren, auch bei den Autoren so, ne? Mhm. Und ich muss da, ich sehe schon, ist was komisch, ist was intelligent geschrieben, ist das eine interessante Figur? Also wenn es nur ein Dramat, sozusagen eine Figur ist, die so für die Dramaturgie irgendwie wichtig ist, aber wo die nur so ein, also ein dramaturgischer Steigbügel halt dafür eine Geschichte ist, dann interessiert mich das nicht so, ehrlich gesagt. Aber meistens finde ich auch was und ich bin irgendwie immer noch auch dankbar, dass mir überhaupt was angeboten wird. Also ich denke immer noch, wow, es gibt so viele Kollegen von mir, die nicht in der Situation sind und ich habe da eine große Demut und Dankbarkeit, dass das so ist und ich kann ehrlich gesagt auch ganz schwer Nein sagen.
Aber du spielst ja tatsächlich so ganz oft so tragisch-komische Rollen und das liegt aber vielleicht auch daran, weil du so einfach so eine sensationelle Mimik hast. Also das ist alleine, wenn man dir ins Gesicht
Ich glaube, das liegt daran, dass mich diese Leute einfach auch, dass mich auch die Leute, deren Leben vielleicht von außen betrachtet tragisch ist oder traurig ist oder so und die trotzdem sich immer wieder aufrappeln und weitermachen, dass die mich interessieren, dass ich ein Herz für die habe. Ja ich habe ein Herz für die Verlierer und für die kleinen Leute und Erfolgsgeschichten interessieren mich gar nicht so. Mich interessieren immer Geschichten vom wieder aufstehen. Deswegen sind meine Helden natürlich auch Buster Keaton und Charlie Chaplin, die Comedians der Stummfilmzeit, ne? Die immer wieder ausrutschen auf der Bananenschale und immer wieder aufstehen.
So, und schon bist du wieder am Start mit einem neuen Kinofilm, der Beckenrand-Sheriff. Der Titel alleine ist schon geil. Da spielst du einen Schwimmmeister. Was ist das für ein Typ?
Ja, das ist ein, sagen wir mal, ein Preuße in Bayern.
Oh Gott.
So, ja, oh Gott, genau. Das ist jemand, der sehr auf Regeln achtet und dessen Schwimmbad, dessen Freibad leider sehr schlecht besucht ist und auch deswegen irgendwann abgerissen werden soll. Und gegen diesen Abriss wehrt er sich und versucht da mit allen Mitteln dagegen zu kämpfen und muss da über sich selber auch hinauswachsen und ja, ist letztendlich auch eine tragikomische Figur. Und den kann auch keiner leiden in dem Dorf, weil er so streng und korrekt ist und da muss er auch an sich selber so arbeiten.
Es geht aber auch um Freundschaft, Glück und Liebe.
Ja, geht es, klar, ja, geht es auch irgendwie. Aber vor allem geht es um Solidarität.
Ja.
Es ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Film über Solidarität und wie wichtig es auch ist, diese Orte, die ökonomisch gesehen keinen Sinn machen, zu erhalten. Und mit Orten meine ich nicht nur, meine ich auch überhaupt Kultur und Kunst und alles eben auch Freibäder und eben Orte, die nicht ökonomisch verwertbar sind, sondern wo der Staat vielleicht immer wieder dazu schießen muss. Aber das ist ja das, was wir auch gerade erleben in dieser Pandemie, wo wir entdecken, dass Kultur eben auch sehr wohl und dann eigentlich an allererster Stelle systemrelevant ist. Weil wenn wir keine Kultur mehr haben, sind wir auch keine Menschen mehr. Ja, weil zuerst kam der Künstler und dann kam der Ökonom.
Das hast du jetzt aber schön gesagt.
Ne? Erst war die Höhlenmalerei und dann fing der Ackerbau an.
Der Beckenrand-Sheriff kommt jetzt am 9. September in unsere Kinos. Milan, wie geht's denn dann weiter für dich in diesem Jahr? Wo können wir dich noch sehen? Was gibt's für
Dreharbeiten? Naja, eine Woche später kommt dann Jus Vicale in die Kinos, ne? Kurz vor der Bundestagswahl. Und da ich so in der Gegenwart immer lebe, vergesse ich auch immer ganz schnell, was ich noch so gemacht habe und gedreht habe. Ich weiß, dass dann so ein bisschen Theater wieder losgeht bei mir. Ne? Also alle die Sachen, die ich in diesem Jahr am Theater inszeniert habe, die kommen dann alle in der nächsten Spielzeit, werden die alle Premiere haben. In Dessau zum Beispiel werde ich eine Premiere haben mit den Räubern und in Dortmund, wo ich auch am Theater arbeite. Und in Heidelberg und so. Aber als Kino, Fernsehen, sein? Nee, erstmal nicht. Ich drehe jetzt gerade eine Serie für ZDF Neo, eine Comedy, die heißt Doppelhaushälfte. Die wird dann hoffentlich auch bald, also im nächsten Jahr dann so auf dem ZDF Neo Kanal und in der Mediathek starten. Ach so, die Schule der magischen Tiere. Ja, das ist halt schon 2 Jahre her, dass ich das gedreht habe. Da wurde der Starttermin immer wieder verschoben, aber jetzt für alle 8- bis 12-jährigen ZuhörerInnen und deren Eltern. Ja, das startet dann Anfang Oktober, glaube ich, oder so. Und das ist ja eine ganz erfolgreiche Kinderbuchreihe. Und die Kinder werden das lieben, glaube ich.
Und was ist es mit Urlaub? Machst du sowas überhaupt?
Ja, wie gesagt, ich kann schwer Nein sagen. Ich habe jetzt Urlaub eigentlich im August, aber so wichtige, dann kriegt man halt total netten Brief von einem Produzenten und nur du kannst es spielen und du bist überhaupt so toll. Und dann sage ich, na gut, dann mache ich eben, dann teile ich den Urlaub eben halt. Ich fahr ja nicht weg oder so, sondern wir haben ein Haus auf dem Land in Vorpommern. Und da bin ich am liebsten und ja, da kann ich auch 2 Wochen im September und 2 Wochen im August und dann habe ich wieder die 4 Wochen, die ich zur Erholung brauche, nur halt nicht hintereinander. So ungefähr muss man sich das vorstellen mit Urlaub.
Milan, danke, dass du bei uns warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, war sehr das gern. Erste Mal, aber hoffentlich nicht das letzte Mal. Und das nächste Mal dann wieder hier bei uns im Studio. Würde mich sehr freuen. Alles Gute für dich.
Ja, danke schön. Für dich auch.
Danke.
Ja?